Sagt, dass Deutschland Partner ist. Darüber spreche ich gleich mit unserem Washington-Korrespondenten. Der zieht Bilanz nach den Nachrichten mit Matthias Wetzel. Der startet ebenfalls damit.
Bundeskanzler Merz hat nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche gelegt. Nach Angaben des CDU-Politikers wurde vereinbart, dass Deutschland und die USA in Handelsfragen enger zusammenarbeiten. In einem Interview mit der Deutschen Welle ergänzte Merz, er habe den Eindruck, dass Trump ernsthaft daran interessiert sei, sich im Zollstreit mit der EU zu einigen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, bewertete das Treffen als Erfolg. Auch der Grünen-Politiker von Notz äußerte sich anerkennend. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Es habe sich um unterirdische Einrichtungen gehandelt, in denen Drohnen hergestellt und gelagert wurden, hieß es. Unser Korrespondent für den Libanon, Moritz Behrendt.
Die israelische Luftwaffe hat mindestens 10 Angriffe auf die südlichen Vorstädte der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Auch das Dorf Ein Kana im Süden des Landes wurde mit Raketen beschossen. Nach Warnungen durch das israelische Militär verließen tausende Menschen fluchtartig die südlichen Vorstädte Beiruts. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, Aktionen zu unterlassen, die den im November zwischen Israel und dem Libanon geschlossenen Waffenstillstand gefährden könnten. Die Angriffe am Vorabend des islamischen Opferfests hätten Angst und Panik in den Vororten Beiruts ausgelöst. Libanons Präsident Aoun und Premierminister Salam verurteilten die Luftschläge als Bruch internationaler Vereinbarungen.
Der Bundestag hat am Abend beschlossen, dass die Bezüge von Abgeordneten weiterhin automatisch jedes Jahr angepasst werden. Sie sind an die Lohnentwicklung gekoppelt und steigen in der Regel immer weiter. Linke und AfD stimmten dagegen, diesen Mechanismus beizubehalten. Heute beschäftigt sich das Parlament mit Plänen zur Verschärfung der Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem Innenministerium sieht unter anderem vor, den Familiennachzug für Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus für 2 Jahre auszusetzen. Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen offensiv angehen. Sie sagte in der rbb24 Abendschau, es handle sich längst nicht mehr nur um Einzelfälle. Zu lange sei nicht klar und deutlich über das Problem gesprochen worden. Es sei aber wichtig, mit den Schulen in einen Austausch zu kommen. Die CDU-Politikerin kündigte auch eine Studie an, basierend auf Gewaltmeldungen von Schulen. Zuletzt hat vor 2 Wochen ein Vorfall in Spandau das Thema wieder in die Schlagzeilen gebracht. Dort hat ein 13-Jähriger einen 12-jährigen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt. An der Kreuzung an der Wuhlheide, Edisonstraße und Treskowallee in Berlin-Oberschöneweide können ab heute auch wieder Autos fahren. Dort wurde eine Brücke abgerissen. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung wird am Nachmittag auf der Verbindung zwischen Treskowallee und Edisonstraße jeweils eine Spur geöffnet. Svetlana Oheim, RBB 24.
Morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskowallee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Sie gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen Gummersbach mit 45:35. Am Sonntag entscheidet sich, ob Berlin oder Magdeburg Meister wird. Den Füchsen würde dafür ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen reichen. In der Fußball-Nations League hat Spanien das Halbfinale gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 Grad, in Dahlem 13, in Cottbus 16, in Frankfurt oder 11 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter, 20 bis 24 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich einen schönen Freitagmorgen wünsche ich Ihnen. Es hatte ja schon was von einem Theaterstück, vielleicht sogar eher einer Reality-Show. Wie rauskommen aus dem Oval Office? Möglichst unfallfrei, nicht verjagt werden von Donald Trump und sogar mal dann und wann was sagen dürfen. Das hat Friedrich Merz, der deutsche Kanzler, geschafft. Und neben der Kopie einer Geburtsurkunde von Trumps Opa in Deutschland auch eine Gegeneinladung an den US-Präsidenten platzieren können. Ralf Borchert ist unser Korrespondent in Washington, der diesen Besuch verfolgt hat. Herr Borchert, wie würden Sie das einordnen? Haben die beiden, Merz und Trump, einen Draht gefunden?
Ich glaube, einen gewissen Draht schon. Sie sind unterschiedliche Charaktere und Politiker. Aber das, was zu erreichen war, dass man doch eine gewisse Ebene findet und auch künftig miteinander telefonieren kann, dass man weiß, wo die Positionen liegen, dass man sich kennengelernt hat, ich glaube, das hat Friedrich Merz bei diesem Besuch tatsächlich erreicht.
Aber wie nachhaltig wird sowas sein? Sie kennen ja Trump gut inzwischen. Der hat ja schnell vergessen, was er gesagt hat. Oder fast Fantastic, was wie er Merz bezeichnet hat, das könnte das halten?
Naja, man kennt Trump, er ist sprunghaft. Das Verlässlichste bei Trump ist, dass er unberechenbar ist. Und er kann morgen, übermorgen über Deutschland, auch über Friedrich Merz schon wieder ganz anders reden. Aber er hat, auch wenn das für Angela Merkel wenig schmeichelhaft ist, ganz klar auch unterschieden. Mit Merkel konnte Trump überhaupt nicht. Das war ein Feindbild. Und er hat doch einen klaren Gegensatz aufgebaut, hat Merz immer wieder gelobt, hat gesagt, er habe schon zu Nord Stream 2 eine andere Haltung gehabt. Er sei in der Migrationspolitik jetzt auf einer anderen Linie. Er hat ihn als sehr guten Verhandlungspartner gelobt, hat zwar gesagt, der ist schwierig, aber dann gleich dazu gefügt, das ist als Kompliment gemeint. Ich will hier niemanden, der ein Leichtgewicht ist, als Gegenüber haben. Also es ist eine Grundlage, aber natürlich bleibt Trump unberechenbar, auch in den Sachthemen.
Stichwort schwierig. Widerspruch kam von Friedrich Merz ja vor allem beim Ukraine-Krieg, als Donald Trump die Verantwortung auf beide Parteien gleichmäßig verteilen wollte. Russland und die Ukraine, hätte da ja so eine Art Sandkastenvergleich. Da hat Merz widersprochen. Hätte er sich das ruhig öfter trauen können?
Ich fand, das war sein stärkster Moment, dieser Widerspruch bei diesem ja doch übergreifend wichtigen Thema, diesem Krieg. Er hat ganz klar Kante gezeigt an dieser Stelle, hat Trump widersprochen, hat das gut begründet und hat auch auf Trumps Verantwortung verwiesen, auf das Gewicht der USA. Und ich glaube, das war richtig und wichtig in diesem Moment, auch wenn natürlich offen geblieben ist, ob Trump zu schärferen Sanktionen gegen Russland bereit ist, obwohl im Senat in den USA, Merz hat auch noch mit Senatoren gesprochen, ja parteiübergreifend eine deutliche Mehrheit für schärfere Sanktionen gegen Russland besteht. Trump lässt das weiter offen, aber zumindest hat Friedrich Merz hier klare Kante gezeigt an dieser Stelle.
Ja, wie ist überhaupt dieser Besuch in den USA angekommen, falls es überhaupt notiert und bemerkt wurde? Es gibt ja da im Moment ganz andere Schlachtfelder quasi.
Ja, er wurde wahrgenommen. Es gab auch ein Merz-Interview sowohl bei Fox News als auch bei CNN im Anschluss an die Gespräche im Weißen Haus. Es wurde berichtet in den Medien, aber das Thema Nummer eins war dieser Besuch nicht. Das ist der Streit Elon Musk gegen Donald Trump. Der ist deutlich eskaliert, auch an diesem Tag des Merz-Besuchs. Trump hat das auch thematisiert, weil er gefragt wurde im Oval Office, als Friedrich Merz neben ihm war. Und das geht nun unter die Gürtellinie, dieser Streit Musk gegen Trump, zwei Alpha-Tiere. Das ist richtig heftig und politisch und das dominiert die Schlagzeilen. Die Berichte über Merz, die stehen eher, wenn überhaupt, weiter hinten.
Das sagt Ralf Borchert in Washington, unser Korrespondent, der den Besuch verfolgt hat. Ganz herzlichen Dank in die USA. Da ist ja spät, Mitternacht, über Mitternacht schon. Und wir reden auch drüber, wie sie diesen Besuch einschätzt, was davon bleiben könnte, mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist Europapolitikerin, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. In einer knappen Stunde bin ich mit Frau Strack-Zimmermann verabredet, kurz nach 7. Und bis dahin auch von hier noch weitere Reaktionen zum März-Besuch. 6:09 haben wir jetzt.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Und damit gucken wir nach Berlin zu einem Thema, das besonders Eltern betroffener Kinder beschäftigen und interessieren sollte. Denn es geht darum, um inklusive Bildung. Also Kinder, die laut Behindertenrechtskonvention der UN darauf Anrecht haben. Das Abgeordnetenhaus, der Bildungsausschuss, da hat sich gestern damit beschäftigt, denn es gibt Diskussionen. Es gibt ein neues System der Bildungsverwaltung in Berlin, das soll bemessen, welche personelle Unterstützung den Schulen zugewiesen wird. Und gerade Schulen in sozialen Brennpunkten befürchten dabei, schlechter abzuschneiden. Warum, erklärt unsere Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Rund 600 Kinder lernen an der Christian-Morgenstern-Grundschule in Spandau, einer Schule in einem sozialen Brennpunkt. 66 der Kinder haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Für das kommende Schuljahr rechnet Schulleiterin Karina Jeniche durch ein neues Stundenzumessungssystem allerdings mit weniger Lehrerstellen, um sie zu unterstützen. Die genaue Zahl kann sie momentan noch nicht beziffern, sagt aber:
Jede Kraft, die ich weniger habe, das hat Auswirkungen. Die habe ich erstmal nicht zur Verfügung, um die Kinder optimal zu fördern. Dennoch werden wir im nächsten Jahr den Regelunterricht gut abdecken können. Wir müssen halt gucken, dass wir die zusätzlichen Förderangebote, gerade die ganz individuellen, so organisiert kriegen, dass für alle Kinder immer noch was Gutes rauskommt.
Im Bildungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses stößt die neue Förderstundenzumessung an die Schulen auf Kritik. Bisher wurde die Unterstützung so berechnet, dass Schulen mit vielen sozial benachteiligten Kindern mehr Förderstunden bekamen, weil sie mehr Förderbedarf haben. Ab Sommer sollen die Schulen dagegen eine Grundausstattung für die Unterstützung von Inklusionskindern erhalten. Wenn sie darüber hinaus mehr Stunden brauchen, müssen sie beantragen. Franziska Brichtzi von der Linken ist skeptisch.
Die Fachbeiräte und auch andere Beteiligte haben ja deutlich gemacht, dass sie das für nicht gut halten, die Sonderpädagogik-Zumessung quasi mit dem Rasenmäher davor zu gehen, sondern wirklich nach dem individuellen Bedarf zu gucken. Wird der Senat sich das nochmal ansehen?
Die Grünen werten die Senatspolitik als Rückschritt für die inklusive Bildung. Kritik kommt aber nicht nur von Seiten der Opposition, sondern auch aus den Reihen der schwarz-roten Koalition. Der SPD-Abgeordnete Marcel Hopp pocht darauf, die Unterstützung müsse sich auch in einer Mangelsituation an den konkreten Bedarfen an den Schulen orientieren. Die Bildungsverwaltung wiederum verteidigt ihr Vorgehen, das neue Zumessungssystem sei zielgenauer. Die Schulen hätten eine verlässliche Grundausstattung plus ihre individuell beantragten Stunden für die sonderpädagogische Unterstützung. Laut Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, mangelt es auch nicht an Ressourcen, sprich am Geld für die inklusive Schule, sondern sie sagt:
Wir haben einen akuten Fachkräftemangel.
Die Zahl der Kinder mit Förderbedarf dagegen steige, gerade im Bereich geistige Entwicklung und emotional-soziale Entwicklung. Trotz ihrer Personalsituation versucht Schulleiterin Karina Jeniche optimistisch zu bleiben, wenn es darum geht, die Kinder individuell zu fördern.
Wir werden es immer noch hinkriegen fürs nächste Jahr, aber es wird schwieriger werden.
Sie werde Klassen mit besonders vielen Kindern mit Förderbedarf durch insgesamt 5 pädagogische Unterrichtshilfen ihrer Schule unterstützen.
Wie viel Hilfe bekommen Berliner Schulen für inklusive Bildung? Da gibt es eine große Debatte drüber. Kirsten Buchmann hat das für uns erklärt. Autor zeitloser Klassiker, Literaturnobelpreisträger und politischer Mahner, all das war Thomas Mann. Die Buddenbrooks waren sein Durchbruch, 25 war er da erst und heute vor 150 Jahren wurde Thomas Mann geboren in Lübeck. Ihm zu Ehren gibt es dort heute einen Festakt, zu dem auch der Bundespräsident erwartet wird. Julian Marxen aus Lübeck.
Politische Prominenz hat sich angekündigt zum Thomas-Mann-Jubiläum. Geplant sind Reden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Dorit Stehnke am Nachmittag in der Lübecker St. Ägidienkirche. Erwartet wird, dass Steinmeier vor allem die politischen Botschaften in Thomas Manns Schriften und Ansprachen beleuchten wird. Danach soll im Museumsquartier St. Annen eine Sonderausstellung eröffnet werden, auch die mit Fokus auf Thomas Manns politischem Denken, auf seine Wandlung vom kaisertreuen Konservativen hin zum Kämpfer für Demokratie. Die Feierlichkeiten enden am Abend im Theater Lübeck. Dort spielt das Philharmonische Orchester 150 Jahre Thomas Mann, das Konzert seines Lebens, mit Musik von Wagner und Beethoven und einer Festrede seines Enkelsohns Frido Mann. Zu Ehren des Literaturnobelpreisträgers gibt es heute Abend aber auch an vielen anderen Orten in der Welt Lesungen, Theaterstücke und Vorträge, etwa in München, Frankfurt am Main, Zürich, Marseille und Los Angeles.
Feiern zum 150. Geburtstag von Thomas Mann und auch bei uns ist das Thema. Kurz vor 21:30 haben wir hier den früheren Moderator des literarischen Quartetts, Volker Weidermann, im Gespräch.
RBB 24 Inforadio Sport.
Viertel nach sechs und der Blick geht zum Handball. Die Füchse Berlin sind nämlich nur noch einen einzigen Sieg vom historischen ersten Meistertitel entfernt. Gestern hat der Tabellenführer im letzten Heimspiel der Saison den VfL Gummersbach deutlich besiegt, 45-35. Nach dem Spiel stand dann auch eine scheidende Füchse-Legende im Mittelpunkt.
Egal wie schön das 45-35 gegen Gummersbach nun war und wie sehr die erste Meisterschaft am Sonntag zum Greifen nahe ist, gestern ging es nach dem Abpfiff vor allem um
Paul! Paul!
Paul! Der langjährige Füchse-Kapitän wurde verabschiedet. Frühes Karriereende mit 30, eine schwere Knieverletzung zwang ihn zur Aufgabe. Nach dem letzten Heimspiel der Saison der Abschied.
Ich hatte vorher noch eine kleinere Runde eingeladen. Mit Familie und Freunden, alten Weggefährten. War sehr emotional, muss ich sagen. Da habe ich, glaube ich, alles gelassen, was ich hatte. Ich wollte nicht schon wieder weinen.
Und dann die große Bühne in der Schmelinghalle. Stationen seiner Karriere, Grußworte von alten Gefährten, schließlich Füchse-Präsident Frank Steffel.
Danke für jede Minute. Danke für jedes Spiel. Danke für deinen Einsatz. Danke für deine Treue. Und danke für 14 Jahre Füchse Berlin. Danke und auf Wiedersehen, Paul Krupp.
Mit 16 verließ er seine Heimat Gummersbach und fragte sich damals beim Abschied auf der Hofeinfahrt seiner Eltern, ist das wirklich so eine gute Idee?
Es war ein großer Schritt, hier hinzugehen, ganz ehrlich. Hat sich mehr als ausgezahlt. Ich habe hier die Liebe meines Lebens gefunden, zwei wundervolle Töchter auf der Welt und durfte hier bei den Füchsen ganz lange Handball spielen.
DHB-Pokalsieger, Vereinsweltmeister, Europacup-Sieger, der Schritt nach Berlin hat sich gelohnt. Für beide Seiten. Trainer Jaron Siewert.
Er und Fabi waren so die ersten Spieler, die aus der Jugend den Schritt in die Profis geschafft haben und dort halt auch wirklich einen zentralen Bestandteil inne hatten und sind Vorbild für viele, viele, viele kleine Kinder hier in Berlin bei den Füchsen, dass es möglich ist, Profi zu werden bei den Füchsen und nicht nur irgendwie Ergänzungsspieler zu sein, sondern eine tragende Rolle zu haben.
Fabi, das ist der beste Kumpel von Drucks, sein Mitspieler Fabian Wiede. Sie verkörpern die Philosophie der Füchse mit eigenem Nachwuchs zur Weltspitze. Sportvorstand Stefan Kretschmer.
Ich glaube, die Füchse-Geschichte ist ganz eng mit ihm verknüpft. Eigentlich fast über die ganze Zeit, solange es die Füchse gibt. Und man hört ja die Wertschätzung, die er bekommt vom Publikum, vom ganzen Verein, vom Präsidenten. Er ist einfach ein tadelloses Vorbild, Aushängeschild dieses Vereins. Ich würde sagen, das Gesicht des Vereins. Niemand steht, glaube ich, für die Füchse Berlin so sehr wie Paul Drucks.
Der Gewürdigte selbst schloss dann den Kreis mit einem Ausblick auf das letzte Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Wir werden Sonntag gewinnen, ganz ehrlich, bin ich mir ganz sicher. Und wenn man sich das Spiel heute anguckt, so gut wie die Jungs drauf sind.
Dann lassen sie sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen. Drucks wird dabei sein. Wenn er schon nicht mehr mitspielen kann, will er wenigstens mitfeiern.
Eben, wie Sie es gehört haben, am Sonntag dann das entscheidende Spiel. Paul Drucks, der unterstützt wenigstens noch gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Jens-Christian Gußmann war das. Das Wetter für Brandenburg und Berlin. Tja, wir starten in ein durchwachsenes Pfingstwochenende. Gibt immer mal Sonne, aber auch dicke Wolken und Regenschauer. Maximal um die 24 Grad. Temperaturen jetzt gerade zwischen 13 und 15. Und da arbeiten wir uns dann wahrscheinlich noch ein bisschen höher, langsam aber sicher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da hat Matthias Wetzel eine Gefahrenmeldung.
Vorsicht auf der A14 Richtung Dreieck Charlottenburg. In der Ausfahrt Stolpe ein totes Tier auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring. Höhe Detmolder Straße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Ende des Jahres. Tiergarten, die John Foster Dulles Allee zwischen Jetzer Grabinstraße und Spreeweg. Wegen einer Sportveranstaltung bis 12 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Betroffen unter anderem Blücher- und Zossnerstraße, Tempelhofer- und Waterloo-Ufer sowie Gitschinerstraße. Die Einschränkungen dauern bis Dienstagmorgen. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt bis Mitte Juli wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung nur eine freie Spur. Und in Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße in Richtung Hohenzollerndamm gesperrt.
6.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Na, da ist einer aber glücklich und erleichtert. Friedrich Merz, der Kanzler, bekommt ziemlich gute Noten für seine Visite in Washington bei Donald Trump. Regelrecht überschwänglich freundlich war der US-Präsident selbst. Und was bleibt davon? Damit beginnt Matthias Wetzel die Meldungen.
Bundeskanzler Merz hat nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche. Außerdem habe Trump eine Einladung nach Deutschland angenommen. Aus Washington Nina Barth.
Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Merz appellierte an Trump, Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU oder die Zukunft der NATO kamen, zumindest im Beisein der Presse, nicht zur Sprache. Nach dem Besuch im Weißen Haus erklärte Merz aber, er habe mit dem US-Präsidenten eine engere Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland in Handelsfragen vereinbart.
Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Ukrainische Agrarverbände befürchten, dass dadurch die Wiesneinnahmen von mehr als 3 Milliarden Euro wegfallen. Die Bezüge der Abgeordneten im Bundestag werden weiterhin jedes Jahr angepasst, in aller Regel angehoben. Das Parlament hat am Abend beschlossen, diesen Automatismus beizubehalten. Linke und AfD stimmten dagegen. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Auch die Politiker wissen, dass das Thema heikel ist. Eine große Mehrheit im Land könne nicht über das eigene Gehalt entscheiden, sagte der CDU-Politiker Hoppenstedt. Es sei aber wichtig, transparent zu handeln, und er erinnerte daran, dass es auch schon Minusrunden gab. Denn die Diäten sind an die Lohnentwicklung gekoppelt. Heißt also, wenn die Menschen im Schnitt mehr verdienen, bekommen auch die Politiker mehr. Wenn der durchschnittliche Lohn aber sinkt, sinken auch die Diäten. Das gab es zum Beispiel in der Corona-Pandemie.
Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen offensiv angehen. Sie sagte in der RBB 24 Abendschau, es handle sich längst nicht mehr nur um Einzelfälle. Zu lange sei nicht klar und deutlich über das Problem gesprochen worden. Es sei aber wichtig, mit den Schulen an einen Austausch zu kommen. Die CDU-Politikerin kündigte auch eine Studie an, basierend auf Gewaltmeldungen von Schulen. Zuletzt hat vor 2 Wochen ein Vorfall in Spandau das Thema wieder in die Schlagzeilen gebracht. Dort hat ein 13-Jähriger einen 12-jährigen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt. Ein Bundesgericht in den USA hat den Einreisestopp für ausländische Harvard-Studenten vorerst blockiert. Laut der Richterin hat die Universität ausreichend nachgewiesen, dass ihr dadurch ein unmittelbarer und nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen würde. Bis zu einer Anhörung vor Gericht sollen deshalb die geltenden Regeln beibehalten werden. Präsident Trump geht seit Monaten gegen Harvard vor. Vorgestern hatte er angeordnet, fast alle Ausländer, die dort studieren wollen, die Einreise zu verweigern. Dagegen hat die Hochschule geklagt. Auf der stark genutzten Bahnlinie RE1 wird gebaut. Dort kommt es deshalb zu wochenlangen Sperrungen und Einschränkungen. Ab heute Abend und bis 23. Juni fallen alle Züge zwischen den Bahnhöfen Brandenburg und Potsdam aus, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC mitgeteilt hat. Stattdessen fahren Busse. In den Nächten ist auch der Abschnitt bis Berlin-Friedrichstraße gesperrt. In einer Woche gilt diese Sperrung dann auch tagsüber. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Sie gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen Gummersbach mit 45:35. Am Sonntag entscheidet sich, ob Berlin oder Magdeburg Meister wird. Den Füchsen würde dadurch dafür ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen reichen. In der Fußball Nations League hat Spanien das Halbfinale gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 Grad, in Dahlem 13, in Cottbus 16, in Frankfurt-Oder 11 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter, 20 bis 24 Grad. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Eine regelrechte Schlammschlacht liefert sich Donald Trump im Moment nur mit seinem einstigen Buddy Elon Musk. Für Friedrich Merz hingegen, den deutschen Kanzler, gab es gestern bei dessen Besuch im Weißen Haus nur freundliche und lobende Worte. Und das, obwohl Merz auf strittige Themen reagierte, wie die Rolle der USA bei der Unterstützung der Ukraine. Im ARD-Brennpunkt sagte Merz dazu nach seiner Visite.
Wir sind uns vollkommen darin einig, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss. Wir sind uns auch darüber einig, wer ihn begonnen hat. Und das ist ausschließlich Russland. Welche Maßnahmen die amerikanische Regierung, möglicherweise auch der Kongress jetzt ergreifen werden, ist offen. Ich werde unmittelbar nach diesem Gespräch noch einige Senatoren treffen im Senat. Da gibt es ja auch eine Initiative von mittlerweile über 80 Senatoren von 100, die jetzt auch eine eigenständige Initiative im Kongress ergreifen wollen. Also hier ist Bewegung, aber ob sie dann auch zum Ziel führt, wie schnell sie zum Ziel führt, das bleibt offen. Ich habe es offen gestanden noch gar nicht anders erwartet, aber wir sind uns in der Analyse und auch in der Schlussfolgerung einig. Und das war das Wichtigste für meinen Besuch.
Und auch ein anderes Streitthema beim Treffen mit dem US-Präsidenten war aktuell der Zollkonflikt. Auch hier zeigt sich der Bundeskanzler optimistisch.
Wir haben eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Weißen Haus und dem Kanzleramt verabredet in dieser Frage. Wir werden also auch Beauftragte entsenden, die diese Themen, diese Gespräche weiter führen. Und wir wollen hier zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Das betrifft ja auch deutsche Industrie, die Automobilindustrie etwa. Ich habe ihm auch nochmal erläutert, wie stark die Automobilindustrie hier in Amerika ist. Die deutsche Automobilindustrie in Amerika und fast genauso viele Fahrzeuge aus Amerika heraus exportiert, wie aus Deutschland nach Amerika importiert. Das sind Zahlen, die einfach wichtig sind, um das gegenseitige Verständnis auch zu verbessern. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen.
Das sagt Friedrich Merz gestern Abend im ARD-Brennpunkt, kurz nachdem herauskam aus dem Weißen Haus, aus dem Oval Office. Die beiden, Trump und Merz, haben offenbar einen Draht zueinander gefunden. Und wie Europa auf das Treffen im Weißen Haus schaut, das frage ich um kurz nach sieben die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. 6:55 ist es jetzt. Eine Frage, mit der man sich vielleicht nicht gerne auseinandersetzt, weil sie mit dem eigenen Tod zu tun hat, ist die, ob man Organspenderin oder Spender sein möchte oder nicht. Sowas kann nämlich Leben retten, einen Organspenderausweis zu haben. Über dieses sehr persönliche Thema haben wir gestern Abend mit Ihnen diskutiert, mit Ihnen gesprochen in unserem ARD-Format Mitreden Deutschland diskutiert. Und Reporterin Ulrike Köhler fasst einige Standpunkte zusammen.
Mehr als 8000 Menschen stehen in Deutschland auf der Transplantationsliste und warten dringend auf ein Spenderorgan. Im vergangenen Jahr wurden gut 3000 Organübertragungen durchgeführt. Ob man selbst Organspender sein möchte oder nicht, das kann man klar ausdrücken, etwa indem man einen Organspenderausweis bei sich trägt. So wie Hörer Axel Jürs aus Berlin.
Ich habe seit vielen Jahren einen Organspenderausweis in meinem Portemonnaie und meine Frau und meine inzwischen erwachsenen Kinder wissen auch, dass ich Organspender sein möchte.
Auch Renate Kampen aus Aurich hat sich für die Organspende entschieden.
Wenn wir diese Möglichkeit haben, dass ein anderer Mensch weiterlebt mit Organen, die wir definitiv nicht mehr benötigen, stellt sich mir nicht die Frage, ja oder nein, dann ist für mich das Ja ganz klar.
Tina Kratz aus Hamburg hat in ihrem Ausweis eingetragen, dass sie nicht spenden will.
Wir wissen so wenig
darüber, wie eigentlich ein Mensch stirbt. Und da habe ich so für mich die Vorstellung, dass mein Sterbeprozess empfindlich unterbrochen und gestört wird.
Angesprochen wurde auch die Angst, nach einer Organspende nicht mehr würdevoll auszusehen. Da kann die Transplantationsbeauftragte der Uniklinik Leipzig, Svetlana Seganschina, beruhigen.
Man entnimmt Organe aus dem Körper, es bleibt eben die Stelle leer und dann verschließt man die Wunde genauso wie bei einer Operation. Das heißt, man sieht eine OP-Wunde, man verschließt es aber mit absoluter Sauberkeit, mit Würde und mit all, was dazu gehört.
In Deutschland dürfen Organe nur entnommen werden, wenn der Hirntod des Patienten festgestellt wurde. Heißt, der Mensch wird nur noch von Maschinen am Leben gehalten. Und da spricht Jutta Krumminger aus Neuenhagen eine Angst an.
Wenn man erstmal dann im Krankenhaus liegt und einen Organspendeausweis hat, dann ist man irgendwie schnell sozusagen auch Organspender. Ich glaube, das ist ganz tief noch in den Menschen irgendwie verwurzelt.
Auch diese Angst kann die Medizinerin Seganschina nehmen.
Wenn man sieht, dass der Patient nicht in der Lage ist zu überleben, diese Situation, wird man einfach dann irgendwann die Therapie einfach beenden. Wenn wir aber wissen, dass der Patient Organspender ist, dann sind wir verpflichtet, weiterzumachen. Und zwar so lange, bis wir relativ aufwendigen Vorgang der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, also des Hirntodes, durchhaben. Das heißt, die Organspender in der Realität sind die Patienten, die deutlich länger auf einer Intensivstation bleiben, weil man eben diesen Weg hingehen muss.
In jedem Fall werden die Angehörigen gefragt, ob der Patient einer Organentnahme zustimmen würde. Und da könne man den Trauernden viel Entscheidungslast von den Schultern nehmen, wenn man sich schon zu Lebzeiten dafür oder dagegen ausspricht und das in der Familie auch deutlich macht, sagt Seganschina. Seine Bereitschaft oder eben den Wunsch, kein Spender zu sein, kann man im Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung vermerken oder sich im Organspenderegister eintragen. Für eine Organspende gibt es übrigens kaum eine Altersgrenze. Auch 90-Jährigen können Organe entnommen werden. Auch nicht jede chronische Krankheit führt zum Ausschluss. Letztendlich entscheidet ein Team von Ärzten, ob eine Organspende möglich ist.
Organspenden. So wichtig, aber heiß diskutiert, auch gestern bei uns in Mitreden Deutschland diskutiert. Eine Minute nach 6:30 ist es und wir gucken auf Berlins Straßen und Gehwege zum Thema Leihfahrräder und Leihroller. Die sorgen ja immer wieder für Frust auf den Straßen, vor allem eben, wenn sie Gehwege versperren, weil sie drauf rumstehen oder rumliegen. Oder auch wenn mehrere auf einem Leihroller zusammenfahren, was schnell zu Unfällen führen kann. Jetzt gibt es noch neuen Ärger mit Leihfahrrädern und der ist unüberhörbar.
Wenn Ihnen dieser Ton bekannt vorkommt, sind Sie auch schon Zeuge geworden von einem neuen Trend, der sich auf Berlins Straßen breit macht und besorgniserregend ist. Denn wenn jemand auf einem Leihfahrrad fährt, das diesen Ton von sich gibt, bedeutet das mit hoher Wahrscheinlichkeit, das Fahrrad ist geknackt worden, wird also genutzt, ohne dafür zu bezahlen. Dass die Manipulation die integrierte Alarmanlage auslöst, scheint nicht davon abzuhalten.
Ich würde es selber nicht machen, aber ich finde es nicht so schlimm, wenn es Leute machen.
Ist wahrscheinlich schlecht für das Unternehmen, aber mich stört es eigentlich nicht.
Das betroffene Unternehmen heißt Lime und bietet in Berlin E-Scooter und E-Fahrräder an. Videos mit dem Titel Lime-Fahrradmethode zeigen in den sozialen Netzwerken, wie leicht man die Räder des US-Unternehmens manipulieren kann. Auch, weil es kein mechanisches Schloss gibt. Eine Unternehmenssprecherin teilt mit:
Lime ist sich des Problems bewusst und setzt gezielt Maßnahmen um, um seine Fahrzeuge vor Beschädigung und unbefugtem Zugriff zu schützen. Konten von Nutzern, die verdächtigt werden, sich an solchen Handlungen zu beteiligen, werden konsequent gesperrt.
Auch mit den Behörden arbeitet das Unternehmen eng zusammen, um das Problem in den Griff zu bekommen, heißt es. Auf Berlins Straßen stellt der neue Trend für viele aber offenbar kein Problem dar.
Also ich finde es persönlich nicht so schlimm. Weil ich finde, manche Leute haben nicht so viel Geld und wenn es funktioniert, dann sollen die das machen.
Ja, moralisch, ich weiß nicht. Also es ist ja ein großer Konzern und ich weiß nicht, wie sehr dem das jetzt schadet. Ich denke mal, dass es bald wieder irgendwie gefixt wird, dass es nicht mehr geht.
In den Kommentaren von rbb24 liest man dagegen auch Kritik.
Als Anwohner in der Nähe einer Schule ist das echt nervig. Gestern habe ich einen Jungen gesehen, der neben seiner Mutter mit einem piependen Rad rumgefahren ist. Ich hoffe, das Problem wird bald gelöst.
Lime ist nicht der erste Anbieter, der von solchen Tricks betroffen ist. Schon 2004 hatten Mitglieder des Chaos Computer Clubs knapp 200 Räder der Deutschen Bahn gehackt. Laut Anleitung brauchte ein geschulter Hacker dafür ca. 12 Minuten. Im aktuellen Fall braucht es dagegen nur einen 30-sekundigen Social-Media-Clip und Ohrenstöpsel.
Na, hoffen wir mal, dass das nicht der Soundtrack des Sommers wird. Über geknackte Leihfahrräder und ihre Alarmanlagen war das RBB 24 Inforadio Reporterin Johanna Sagmeister.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
4 Minuten nach 6:30. Schulden machen wird etwas günstiger. Die Europäische Zentralbank hat gestern den Leitzins erneut gesenkt, weil die einst so hohe Teuerung an Schwung verloren hat. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion ist wieder da. Schönen guten Morgen, Johannes.
Guten Morgen, Angela.
Ja, für wen gilt denn dieser neue Zinssatz?
Ja, wenn Banken bei der EZB über Nacht Geld einlagern, das ist ja üblich, dann bekommen sie jetzt dafür 2% Zinsen. Wenn sie sich kurzfristig Geld leihen, dann müssen sie etwas mehr zahlen, 2,1% Zinsen. Und wenn sie das Geld gleich für ein paar Tage oder eine ganze Woche brauchen, dann kostet sie das 2,4%. Das ist jeweils ein Viertelprozentpunkt niedriger als bisher, aber das gilt nicht sofort, sondern erst ab Mittwoch der nächsten Woche. Die Zentralbanker erwarten in diesem Jahr 2, im nächsten Jahr nur noch 1,6% Teuerung. Und da ist also Luft, der stagnierenden Wirtschaft etwas Rückenwind zu geben, eben mit billigeren Zinsen.
Also animieren zum Schulden machen, das wird billiger. Für wen konkret?
Also das ist wichtig vor allem für Unternehmen, die in modernere Produkte oder Maschinen investieren wollen. Die sind ja in der Regel umweltfreundlicher, brauchen weniger Energie. Und das spart dann nicht nur Strom, Gas oder Öl, denn die Unternehmen müssen auch weniger für CO2-Verschmutzungszertifikate ausgeben. Und für diese Investitionen brauchen Firmen natürlich Kredite. Die bekommen sie nun etwas günstiger.
Auf der anderen Seite gibt's dann aber auch weniger Zinsen, etwa für Sparer.
Ja, das ist leider so. Für Sie bedeutet die 8. Zinssenkung in Folge, es wird immer schwieriger beim Geldanlegen nicht draufzuzahlen. Beim Tagesgeld, da sehen wir den stärksten Zinseinbruch seit 13 Jahren. Aktuell, da ist der Zinssatz unter 1,3% gerutscht. Bei der vorigen Leitzinssenkung, da haben Banken etwa eine Woche gebraucht, ihre Zinsangebote zu kürzen. Das werden wir wahrscheinlich auch diesmal sehen. Überschlagen wir doch mal so grob etwa 1,2% Zinsen für Tagesgeld, eine Inflation um die 2%. Da gibt's einen Verlierer. Das ist der Sparer.
Also nicht sparen, eher Geld ausgeben könnte ja für manche, die vielleicht in einer teuren Mietwohnung wohnen, heißen, jetzt mal investieren in eine Eigentumswohnung, vielleicht sogar das Häuschen, weil man jetzt ganz günstige Zinsen kriegt. Ist das ein guter Zeitpunkt?
Naja, wir sprechen ja über Kreditsummen so in der Regel zwischen 300 und 400.000 Euro, also eine richtige Stange Geld. Da wirken schon geringe Zinsänderungen. Darüber kann ich mir die monatliche Belastung mit Zins und Tilgung überhaupt noch leisten. Oder winkt eben die Bank ab, weil das zu teuer wird. Der Münchner Kreditvermittler Interhyp, der hat jetzt die Hoffnung doch deutlich gedämpft. Denn sie rechnen bis Juli nicht mit sinkenden Bauzinsen. Und danach könnten die Zinsen vielleicht sogar noch etwas anziehen. Also so gesehen vielleicht doch kein ganz schlechter Zeitpunkt, das alles mal durchzuführen. Rechnen, ob es vielleicht reicht.
Okay, also gucken, vielleicht helfen die abgesenkten Zinsen eben auch für die, die bauen wollen. Johannes Frevel war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und ganz sicher helfen heute Schirm oder Regenjacke, wenn Sie rausgehen, weil es kann immer wieder ein paar Tropfen regnen, Schauer geben. Ziemlich unbeständig starten wir in dieses Pfingstwochenende. Temperaturen aber recht milde, 15 Grad Tempelhof, genau wie im Eiskeller in Berlin. In Cottbus haben wir 16, Potsdam 14 Grad und 24 können es maximal werden. Aber wie gesagt, das ganze Pfingstwochenende kein dauerhaft schönes, sonniges Wetter. Aber die Natur kann ja diesen Regen eigentlich sehr gut gebrauchen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Matthias Wetzel.
Aus Brandenburg gibt es derzeit keine größeren Störungsmeldungen. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtringhöhe Detmolder Straße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. Tiergarten, die John Foster Dallas Allee, ist zwischen Jetzer-Grabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis 12 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende, viele Sperrungen rund um den Blücherplatz bis Dienstagmorgen, betroffen unter anderem Blücher- und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. In Mitte ist die Hannah-Arendt-Straße zwischen Ebertstraße und Gertrud-Kollmar-Straße wegen einer Veranstaltung bis 15 Uhr gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee Richtung Hohenzollerndamm wegen Tunnelschäden gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
Es wird 6.40 Uhr. Guten Morgen, Angela Ulrich bin ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Nervös zu Beginn, selbstbewusst danach. Friedrich Merz hat offenbar den richtigen Ton bei Donald Trump getroffen. Merz äußerte sich zufrieden und der US-Präsident war nicht nur vom Gastgeschenk angetan, der Kopie einer Geburtsurkunde des Opas aus Deutschland. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz hat seinen Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in Washington positiv bewertet. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament für gute persönliche und politisch zielführende Gespräche gelegt. Aus den Regierungsfraktionen kam Anerkennung. Außenminister Wadefuhl sprach von einem guten Auftakt. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
Auch für den Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi von der SPD, war das erste persönliche Treffen von Merz und Trump ein Erfolg. Im Tagesspiegel sagte er, es sei Merz gelungen, eine gute persönliche Beziehung zum US-Präsidenten aufzubauen. Mehr sei nicht zu erwarten gewesen. Kritisch hat sich die außenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion geäußert. Deborah Düring sagte im Deutschlandfunk, Merz habe sich bei Trump angebiedert. Er habe die Chance vertan, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzutreten.
Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere große Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Es habe sich um unterirdische Einrichtungen gehandelt, in denen Drohnen hergestellt und gelagert wurden, hieß es. Unser Korrespondent für den Libanon, Moritz Behrendt.
Die israelische Luftwaffe hat mindestens 10 Angriffe auf die südlichen Vorstädte der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Auch das Dorf Ein Kana im Süden des Landes wurde mit Raketen beschossen. Nach Warnungen durch das israelische Militär verließen tausende Menschen fluchtartig die südlichen Vorstädte Beiruts. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, Aktionen zu unterlassen, die den im November zwischen Israel und dem Libanon geschlossenen Waffenstillstand gefährden könnten. Die Angriffe am Vorabend des islamischen Opferfests hätten Angst und Panik in den Vororten Beiruts ausgelöst. Libanons Präsident Aoun und Premierminister Salam verurteilten die Luftschläge als Bruch internationaler Vereinbarungen.
Der Bundestag hat am Abend beschlossen, dass die Bezüge von Abgeordneten weiterhin automatisch jedes Jahr angepasst werden. Sie sind an die Lohnentwicklung gekoppelt und steigen in der Regel immer weiter. Linke und AfD stimmten dagegen, diesen Mechanismus beizubehalten. Heute beschäftigt sich das Parlament mit Plänen zur Verschärfung der Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem Innenministerium sieht unter anderem vor, den Familiennachzug für Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus für 2 Jahre auszusetzen. Im Moment dürfen jeden Monat bis zu 1.000 Angehörige dieser Gruppe einreisen. Im Streit mit US-Präsident Trump droht der Tech-Milliardär Musk jetzt damit, keine Astronauten mehr zur ISS zu befördern. Er schrieb, sein Unternehmen SpaceX werde sofort damit beginnen, die Dragon-Raumkapsel außer Betrieb zu nehmen. Sie ist im Moment die einzige, die US-Astronauten ins All bringt. Die Auseinandersetzung zwischen Trump und Musk ist in den letzten Tagen immer weiter eskaliert. Musk wirft Trump vor, die Staatsverschuldung der USA weiter zu erhöhen und droht damit, eine eigene Partei zu gründen. Trump wiederum nannte Musk zuletzt verrückt und drohte, dessen Firmen Regierungsaufträge zu entziehen. An der Kreuzung an der Wuhlheide, Edisonstraße und Treskowallee in Berlin-Oberschöneweide können ab heute auch wieder Autos fahren. Dort wurde eine Brücke abgerissen. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung wird am Nachmittag auf der Verbindung zwischen Treskowallee und Edisonstraße zunächst jeweils eine Spur geöffnet. Die äußeren beiden Spuren werden dann morgen Mittag freigegeben. Die Straßenbahnen und Radfahrer können bereits seit einer Woche wieder auf der Strecke fahren. Die Brücke wurde wegen Einsturzgefahr gesperrt und dann abgerissen. Ob eine neue gebaut wird, ist noch nicht entschieden. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Sie gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen Gummersbach mit 45:35. Am Sonntag entscheidet sich, ob Berlin oder Magdeburg Meister wird. Den Löwen würde dafür ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen reichen. In der Fußball Nations League hat Spanien das Halbfinale gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch bei 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 Grad, in Dahlem 13, in Cottbus 16, in Frankfurt-Oder 11 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Friedrich Merz hat ja gestern nach dem Treffen mit Donald Trump davon gesprochen, dass er eine gute persönliche Ebene zu Trump gefunden habe. Aber wie schnell man beim US-Präsidenten vom besten Freund zum ärgsten Feind werden kann, das zeigt der Fall von Elon Musk. Seit sich Musk als Regierungsberater von Trump zurückgezogen hat, schaukelt sich der Streit zwischen dem Tesla-Chef und dem Präsidenten immer weiter hoch. Worum es da geht, das fasst unser Korrespondent in Washington, Ralf Borchardt, zusammen.
Anlaufpunkt und Festplatz für das ganze Wochenende bleibt wie gehabt der Blücherplatz in
Entschuldigung,
Kreuzberg.
Jetzt haben wir doch noch was. Habe ich einmal zu früh geklickt und jetzt gucken wir mal, na, da müssen wir das andere Thema doch noch mal vorziehen, denn wir bleiben erstmal in Berlin. Entschuldigung, bin hier etwas verrutscht bei mir in der Sendung. Wir bleiben in Berlin, wo zu Pfingsten ja der Karneval der Kulturen vor der Tür steht. Hunderttausende sind da ja wieder vor allen Dingen beim Straßenfest und dann anschließend beim Umzug an der Strecke dabei. Allerdings diesmal nicht in Kreuzberg, zumindest nicht dieser Umzug, sondern in Friedrichshain. Wer da mittanzen und mit schauen möchte, für den hat unsere Reporterin Annette Miersch die wichtigsten Infos.
Anlaufpunkt und Festplatz für das ganze Wochenende bleibt wie gehabt der Blücherplatz in Kreuzberg. Der Umzug aber, der zieht erstmals durch den Berliner Osten über Frankfurter Allee und Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz. Manchen mag das an DDR-Zeiten erinnern, richtig. Damals fanden hier staatstragende Paraden statt, nun also der Karneval der Kulturen. Die traditionelle Strecke über die Gneisenaustraße steht wegen Bauarbeiten dort nicht zur Verfügung. Also Ortswechsel für die Tänzer, Wagen und Musiker und die Schaulustigen natürlich auch. Los geht's am Sonntag, 13.30 Uhr an der Proskauer Straße, Ecke Frankfurter Allee. Wie immer, ohne Motto, erklärt Aissatou Binger vom Karnevalsbüro.
Das machen wir nicht als Karneval der Kulturen. Wir stehen für Diversität und Vielfältigkeit. Wir positionieren uns ganz eindeutig gegen jegliche Form von Diskriminierung und Rechtsextremismus. Aber was wir schon tun, ist, dass wir ganz deutlich zu Solidaritäten aufrufen.
Rund 2,5 Kilometer lang ist die Umzugsstrecke über 4 U-Bahn-Stationen hinweg bis zum Kino International. Fast 70 Gruppen mit ca. 4.000 Akteuren nehmen diesmal teil.
Alle Gruppen sind total einzigartig auf ihre Art und Weise. Es gibt große Gruppen, große Tanzgruppen, es gibt die politischen Gruppen, Gruppen, die wir als Soundsystems bezeichnen. Die haben dann eher so eine etwas größere Crowd mit sich. Es gibt die Tanz- und Folkloregruppen. Das heißt, ich glaube, dass so viel für jede Person was dabei ist und das zeichnet ja den Karneval der Kulturen auch aus.
Die Nachbarschaft ist Karnevaltreiben vor der Haustür nicht gewohnt und könnte genervt sein. Und auch der grüne Mittelstreifen auf der ganzen Strecke könnte bei Hunderttausenden Feiernden leiden. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann hofft, beides mit einem Appell abzuwenden.
Wir wünschen allen Leuten am Pfingstsonntag beim Karnevalumzug einfach sehr, sehr viel Freude und bitten darum, Rücksicht zu nehmen, Rücksicht auf die Nachbarin und auch Rücksicht auf unsere Grünflächen.
Das also zum großen Umzug am Sonntag. Doch auch davor und danach wird viel geboten beim Karneval der Kulturen. Wie gesagt, beim zentralen Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg. Zwischen Amerika-Gedenkbibliothek und Heiligkreuzkirche laden an 4 Tagen unter anderem 3 Bühnen ein. Klangplaza, Sound Avenue und Neue Pumpe. 350 Stände soll es geben, rund 700 Künstler spielen auf. Der Kinderkarneval findet am Samstag statt und startet mittags am Mariannenplatz. Und wer Pfingstmontag noch nichts vorhat, der kann nochmal an die Umzugsstrecke kommen zum Aufräumen. 15.30 Uhr treffen sich die Freiwilligen im Café Sibylle an der Karl-Marx-Allee.
So, jetzt wissen Sie, was zu tun ist am Pfingstwochenende in Berlin. Annette Miersch war das zum Karneval der Kulturen. Und mit der Co-Chefin bin ich hier um kurz vor 7:30, 7:25 zum Gespräch verabredet. Vor allem über die Bedenken von Anwohnern können wir da sprechen, über die neue Umzugsstrecke in der Karl-Marx-Allee. Ja, und jetzt gucken wir nochmal auf Friedrich Merz beziehungsweise auf den anderen in den USA, der nämlich Ärger hat mit Donald Trump, auf Elon Musk. Merz hat ja sich keinen Ärger eingefangen im Oval Office. Zwischen Musk und Donald Trump scheint das Tischtuch jetzt endgültig zerrissen.
Begonnen hatte es nach Musks offiziellem Ausscheiden als Regierungsberater mit der scharfen Kritik des SpaceX- und Tesla-Chefs an Trumps Steuer- und Haushaltsgesetz. Trump erhöhe die Staatsverschuldung, statt sie zu senken, so der zentrale Vorwurf. Trump gab während seines Pressetermins mit Bundeskanzler Friedrich Merz im Oval Office zurück, Musk sei nur sauer, weil der Steuervorteil für den Kauf seiner E-Autos mit dem Gesetz wegfalle. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Musk postet, ohne ihn hätte Trump nie die Wahl gewonnen und droht damit, eine eigene, neue politische Partei in den USA zu gründen. Trump gibt zurück, Musks Firmen könnten weitere Fördergelder und Regierungsaufträge verlieren. Musk wiederum droht, keine US-Astronauten mehr ins All zu fliegen, vor dem Hintergrund, dass die USA mangels Alternativen derzeit auf die SpaceX-Raumschiffe angewiesen sind. Wie es zwischen US-Präsident und reichstem Mann der Welt weitergeht, scheint offen.
Tja, ein Streit eskaliert. Ralf Borchert war das aus Washington. Und jetzt um 7:09 gucken wir in soziale Medien. Da geht's ja oft ziemlich unsozial zu. Aufrufe zu Gewalt, Mobbing, pornografischen Inhalten. Zu all dem haben manchmal auch Kinder freien Zugang. Die Europäische Union, die EU, diskutiert deswegen, ob man für soziale Medien eine Altersbeschränkung einführt von 16 Jahren. Heute befassen sich die Digitalminister auf EU-Ebene damit. Den Stand der Debatte hat Katrin Schmidt.
Kein TikTok, kein Instagram, kein Facebook für unter 16-Jährige. Mit diesem Vorstoß waren die Australier im vergangenen Jahr die ersten weltweit.
This one is for the moms and dads. I know you're worried about
dieser Punkt richtet sich an Mütter und Väter. Ich weiß, sie machen sich Sorgen über die Auswirkungen sozialer Medien auf ihre Kinder. Deshalb führen wir ein Gesetz für ein Mindestalter für soziale Medien ein.
So ähnlich wie bei Australiens Premierminister Anthony Albanese klingt es nun auch in einigen EU-Staaten, etwa Frankreich.
Il faut protéger nos enfants et donc je suis pour ma part favorable qu'on impose une vérification de l'âge dans les réseaux sociaux.
Also auch Europa müsse seine Kinder und Jugendliche schützen, sagt der französische Präsident Emmanuel Macron. Er ist für eine Altersprüfung für soziale Netzwerke, am besten europaweit. In Frankreich ist seit rund 2 Jahren gesetzlich vorgeschrieben, dass Kinder unter 15 Jahren die ausdrückliche Zustimmung ihrer Eltern benötigen, um ein Social-Media-Konto zu erstellen. Aber genau wie in Australien sind die technischen Lösungen, um das Alter wasserdicht zu überprüfen, bisher recht schwach. Deshalb drängen jetzt auch Griechenland, Spanien und Belgien die EU-Kommission, Lösungen zu finden für ein Mindestalter für soziale Medien. Das bekräftigt die belgische Medienministerin Jacqueline Galland. Frankreich hat die Initiative ergriffen und nun sollten dem alle europäischen Länder folgen. Das Mindestalter für Social Media sollte dann auf europäischer Ebene geregelt werden. In Deutschland wird sich bald der Bundestag in einer Anhörung mit dieser Frage beschäftigen, denn die Petition der Initiative Smarter Start ab 14 hat die nötige Anzahl an Unterstützern gefunden. Verena Holler gehört zu den Organisatoren.
Alkohol ist ab 18, Tabak ist ab 18, aber auch Glücksspiel und eben auch jugendgefährdende Medien. Aber im Internet ist eben alles für sie zugänglich. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche eben mit allem in Berührung kommen. Also härteste Pornografie, Gewaltvideos, Kriegsverherrlichung. Ein Riesenthema ist natürlich Cybermobbing. Und das, sagen wir, ist kein Zustand. Dafür müssen wir Kinder und Jugendliche schützen.
Und auch auf EU-Ebene kommt wohl Tempo rein. Ab Juli übernehmen die Dänen die Ratspräsidentschaft, also den Vorsitz der 27 Staaten, und haben schon angekündigt, der Schutz unserer Kinder im Internet wird eine zentrale Priorität der dänischen Ratspräsidentschaft. Aber auch schon jetzt verlangt das europäische Digitalgesetz DSA von Online-Plattformen durch Alterskontrolle den Zugang Minderjähriger zu unangemessenen, etwa pornografischen Inhalten zu verhindern. Noch in diesem Sommer soll eine EU-weite App an den Start gehen, in der über ein Ausweisdokument die persönlichen Daten hinterlegt werden können. Für den Zugang zu bestimmten Plattformen oder etwa auch denkbar für die Online-Bestellungen von alkoholischen Getränken übermittelt die App dann nur die Information Mindestalter erreicht, ja oder nein und nicht die Identität.
Social Media erst für Jugendliche ab 16. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt über die Debatte.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Kein Abend ohne Luftballons und Konfetti. Bei Konzerten der US-Band The Flaming Lips geht's meist zu wie auf einem Kindergeburtstag für Erwachsene. Vor über 40 Jahren gegründet, gelten die Flaming Lips als eine der verrücktesten Bands der Rockgeschichte. Gestern Abend waren sie im Berliner Tempodrom und für uns war RBB 24 Kulturreporter Simon Brauer dabei.
Dass es ein besonderer Abend wird, ist schon vor Konzertbeginn klar. Die Flaming Lips wollen ihr Hitalbum aus dem Jahr 2002 mit dem schönen Titel Yoshimi Battles the Pink Robots in voller Länge spielen. Mit leichter Verspätung also den 20. Geburtstag dieses Grammy-dekorierten Meisterwerks feiern im fast ausverkauften Tempodrom in Kreuzberg. Selbst Sänger Wayne Coyne ist so voller Vorfreude, dass er aus dem Backstage-Bereich minütlich Durchsagen macht, wann die Show endlich beginnt. Noch 3 Minuten, noch 2, noch 1 und kurz nach 20 Uhr feuern dann die Verstärker und auch die Konfettikanonen aus allen Rohren. Die Flaming Lips stehen nach 8 Jahren Pause wieder in Berlin auf der Bühne. Und mit ihnen 4 gigantische, aufblasbare, rosa Roboter, die sich zur psychedelischen Rockmusik sanft hin und her bewegen. Der erste Teil des Konzerts ist Yoshimi Battles the Pink Robots gewidmet, dem erfolgreichsten Album der Flaming Lips. Von Anfang an nimmt der mittlerweile 64-jährige Frontmann und Bandgründer Wayne Coyne das Publikum in die Verantwortung. Keep going, ruft er immer wieder. Keep going, macht weiter, schreit, gebt uns eure Energie, gebt uns eure Liebe. Denn die kommt dann doppelt und dreifach von der Bühne zurück. Höhepunkt der ersten Hälfte, der Song Do You Realize? Coyne steht unter einem aufblasbaren Regenbogen, fordert alle auf, ihre Liebsten zu umarmen oder auch einfach nur die Menschen in unmittelbarer Nähe. Und er singt dabei vom kleinen Glück und der Vergänglichkeit des Lebens. Nach kurzer Umbaupause geht es weiter mit Songs aus über 40 Jahren Bandgeschichte. Zu fast jedem Lied gibt es eine neue Spielerei auf der Bühne. Mal ist Wayne Coyne als Blume verkleidet, mal tanzt er mit einer grinsenden Sonne auf 2 Beinen oder er schubst bunte, dicke Luftballons ins Tempodrom. Nach fast 3 Stunden ist leider Schluss mit ein paar letzten Konfettisalven und der Botschaft: Liebe ist ansteckend. Was für ein herrlich verrückter und emotionaler Abend mit den Flaming Lips.
Die Flaming Lips gestern Abend im Berliner Tempodrom. Simon Brauer, unser Konzertreporter, ja, ziemlich begeistert.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Sparen bei der Kultur. Massive Kürzungen bedrohen Berlins musikalische Vielfalt. Von der freien Szene bis zu den großen Bühnen. Gefährdet das Berlins Status als Musikmetropole? Wie soll es weitergehen mit Chören, Orchestern und Clubs? Darüber diskutiert Harald Asel mit der neuen Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson und weiteren Gästen. Am kommenden Dienstag um 18 Uhr im Humboldt-Forum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Werbung.
Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seidenbacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da hat Matthias Wetzel wieder einiges zu sagen.
Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Dreikafland und Oberkrämer Reifenteile. Außerdem steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Vorsicht auf der B168 Beeskow Richtung Katlo zwischen Lieberose und Abzweig nach Drachhausen. Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring. Höhe Detmolder Straße ist in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten die rechte Spur jeweils gesperrt. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende. Sperrungen rund um den Blücherplatz bis Dienstagmorgen. Betroffen unter anderem Blücher- und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und die Gitschiner Straße. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm wegen Tunnelschäden gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Und das war der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Es wird 7 Uhr. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Unfallfrei durchs Oval Office gekommen, vielleicht sogar was erreicht bei Donald Trump. Wie guckt sie auf den Besuch von Friedrich Merz in Washington? Das frage ich gleich die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Vorher hat Matthias Wetzel die Nachrichten und startet ebenfalls damit.
Bundeskanzler Merz hat nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche gelegt. Nach Angaben des CDU-Politikers wurde vereinbart, dass Deutschland und die USA in Handelsfragen enger zusammenarbeiten. In einem Interview mit der Deutschen Welle ergänzte Merz, er habe den Eindruck, dass Trump ernsthaft daran interessiert sei, sich im Zollstreit mit der EU zu einigen. Laut Merz hat Trump außerdem eine Einladung nach Deutschland angenommen. Ein Termin stehe aber noch nicht fest. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, bewertete das Treffen als Erfolg. Auch der Grünen-Politiker von Notz äußerte sich anerkennend. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen wurden, einem der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Die Bezüge der Abgeordneten im Bundestag werden weiterhin jedes Jahr angepasst, in aller Regel angehoben. Das Parlament hat am Abend beschlossen, diesen Automatismus beizubehalten. Linke und AfD stimmten dagegen. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Auch die Politiker wissen, dass das Thema heikel ist. Eine große Mehrheit im Land könne nicht über das eigene Gehalt entscheiden, sagte der CDU-Politiker.